Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Papa, erklär mal Börse. Mein Name ist Charlene Parus.
Und mein Name ist Carsten Müller. Ich bin Finanzjournalist und der Papa von Charlene.
Und aus diesem Grund treffen wir uns hier jede Woche im Podcast, um über die aktuelle Finanz- und Wirtschaftssituation zu sprechen.
Genau.
Wir haben jetzt nach den letzten zwei schwarzen Montagen wirklich nochmal turbulente Tage hinter uns. Die Regierung hat im Thema Corona seit Montag die Ausgangsbeschränkungen nochmals verschärft oder beziehungsweise bundeseinheitlich nun geregelt. Der DAX hat allerdings da ganz gut drauf reagiert und das irgendwie auch ganz gut verkraftet. Also keine großartigen negativen Reaktionen nochmal. Heißt das jetzt, dass wir über dem Berg sind?
So weit würde ich jetzt aktuell noch nicht ganz gehen. Wenn man sich den bisherigen Wochenverlauf anschaut, also wie du schon gesagt hast, am Montag die neuen Kontaktverbote etc. pp., da war der Markt doch zum Anfang ein bisschen schwach, aber er hatte sich dann letzten Endes doch relativ gut halten können, vor allen Dingen über der wichtigen Marke von 8000 Punkten. Ja, und am Dienstag, da konnte man es fast gar nicht fassen. Da hat der DAX fast 11% Tagesplus gemacht. Das war der höchste Tagesgewinn seit 2008.
War ja beim Dow Jones, glaube ich, auch, ne?
Genau.
Gestern Abend Tages, ja.
Genau, der hatte auch zweistellig zulegen können. Muss man sich mal vorstellen, der Dow Jones über 2000 Punkte zugewonnen. Ja, ich meine, gut, der notiert zwar auch schon bei über 20.000 Punkte, aber das ist ja trotzdem eine ganz schöne Hausnummer. Ja, was steckt eigentlich so ein bisschen dahinter? Ich würde sagen, es gibt so zwei große Themen, die uns heute, die uns derzeit dann am Markt beschäftigen. Das ist zum einen, dass durch die Tatsache, dass wir jetzt in den letzten Tagen doch nicht weiter abgesackt sind und man merkte, dass der Verkaufsdruck schwächer wurde, haben relativ viele Leerverkäufer ihre Gewinne mitgenommen. Also die sind erstmal raus aus dem Markt und haben halt für weniger Druck gesorgt. Dann hat man natürlich mit einer gewissen Verzögerung diese ganzen Konjunkturprogramme, die die Regierungen angekündigt haben, jetzt ob jetzt Deutschland, ob es insgesamt in der EU oder in Amerika war, und natürlich vor allen Dingen die Notenbanken, die ja letzten Endes mehr oder weniger ohne Limit jetzt dem Markt und der Wirtschaft zu Hilfe kommen wollen. Das ist eigentlich eine gemeine Lage, die ja letzten Endes wirklich das Rüstzeug bringt, dass die Anleger meinen, dass wir jetzt den Boden in den Märkten gefunden haben. Und wir hatten das ja auch schon in einer der letzten Folgen erklärt. Der Markt antizipiert ja zukünftige Entwicklungen. Für ihn ist jetzt gar nicht mal so wichtig, ob die Krise, die wir jetzt momentan haben, noch die nächsten Wochen oder Monate weiterläuft, sondern ihn interessiert es eigentlich, sind wir nah am Zenit dieser Krise? Und danach sieht es ja auch aus. Also wir haben zum Beispiel in Deutschland gibt es ja so die ersten Zahlen, dass die Ansteckungsraten so sich langsam verlangsamen. Man muss es auch leider sagen, die Folgen in Italien oder in Spanien, die haben mit Verlaub inzwischen etwas Abnutzungserscheinungen, ja, auch wenn das dort sicherlich immer noch sehr tragische Zustände sind, aber es tritt halt ein gewisser Gewöhnungseffekt auf und man sieht halt auch dort, dass es nicht wesentlich noch schlimmer wird, sondern so eine Art Plateaubildung in der Krise passiert. Und das gibt eigentlich so das Rüstzeug, dass die Anleger jetzt sagen, okay, wir sind so, so stark gefallen in den Märkten und das muss man sich wirklich so vorstellen, wir hatten das auch in einem unserer aktuellen Börsenbriefe so bezeichnet, wie so Gummibänder, die halt bis zum Zerreißen gespannt waren, in diesem Fall ins negative Terrain, und jetzt werden sie losgelassen und dann kriegt man halt so eine extrem starke Gegenreaktion. Das heißt nicht, dass das jetzt in einem Schritt nach oben weitergeht, sondern es wird sich immer wieder ein Pullback geben müssen, der sozusagen solche starken Gewinne auch ein bisschen relativiert, also wie gesagt, Schritt für Schritt. Aber ich denke mal, wir haben wirklich die Talsohle erreicht und jetzt geht's wirklich darum, dass die Anleger nach vorne schauen, auch schon auf die vor uns liegende Berichtssaison schauen, auf die, ja, ich sag mal so von den Konjunktureinschätzungen auch aufs zweite Halbjahr schon schauen und dann sehen, okay, so tief sind die Kurse gefallen. Das kann uns vielleicht in diesem Jahr dann am Ende doch noch erwarten im positiven Sinne. Und dann steigt man langsam wieder ein.
Jetzt hast du ja gerade schon die Rettungspakete und die Konjunkturrettungsversuche, ich nenne sie jetzt einfach mal so, erwähnt. Da war die Regierung in den letzten Tagen ja nicht gerade untätig gewesen und hat ein Paket in Höhe von, ich glaube, 600 Milliarden Euro beschlossen. Wird das denn jetzt nun wirklich die Wirtschaft vor noch schlimmeren Folgen schützen und werden dadurch die Börsenkurse wieder ansteigen?
Also man muss wirklich sagen, wir befinden uns gerade mitten in einem, ja, ich möchte schon sagen, historischen Experiment. Niemand weiß, ob einerseits diese zugesagten Konjunkturhilfen helfen, wirklich helfen, in welchem Umfang sie helfen, was vielleicht ihre Spätfolgen sein werden. Ich meine, ich sag mal so, ungestraft, wenn man ein bisschen volkswirtschaftlich denkt, ungestraft werden solche Massen an Geldern halt auch nicht in den Markt gepumpt. Wir müssen sehen, wer geht denn tatsächlich in die Insolvenz? Wären jetzt wirklich nur systemrelevante, in Anführungsstrichen, und Großunternehmen gerettet? Geht der ganze Mittelstand dagegen vor die Hunde, weil er einfach schlichtweg nicht in der Lage ist, entsprechende Hilfskredite aufzunehmen, weil Kredite sind immer Kredite und müssen irgendwann mal zurückbezahlt werden. Und wenn man solche massiven Ausfälle, Einnahmeausfälle hat, sehe ich das eigentlich auch nicht. Und ich selber bin ja auch selbstständig. Ich würde momentan auch einen Teufel tun, einen Kredit aufzunehmen, unter der Maßgabe, dass ich gar nicht weiß, wann denn überhaupt sich mein Geschäft wieder normalisiert.
Und ob es sich überhaupt normalisiert.
Ob es sich normalisiert und wann ich dann die Kredite dann irgendwann mal zurückzahlen soll. Also letzten Endes, es gibt schon ein paar Diskussionen, die dahin gehen, dass man zum Beispiel Sozialbeiträge stunden sollte, Steuerzahlungen stunden sollte. Und das halte ich gerade für den Mittelstand eigentlich wichtiger, dass man ihn von aktuellen Zahlungsverpflichtungen etwas entlastet. Aber ich glaube nicht, dass ihm wirklich jetzt hilft, da ein Riesenkreditprogramm aufzubauen. Das ist bei anderen Unternehmen vielleicht ein bisschen ein anderer Fall, die sich halt zum Beispiel auch am Kapitalmarkt später anderweitig refinanzieren können. Wir müssen ja immer noch dran denken, wir haben jetzt wieder eine noch verschärftere Nullzinspolitik, die noch länger andauern wird. Wir hatten ja, wie gesagt, vor einem halben Jahr haben wir darüber diskutiert, auch mit Blick nach Amerika, wann denn die EZB vielleicht die erste Zinserhöhung machen könnte. Ja. Das ist natürlich jetzt erstmal, denke ich mal, für die nächsten Jahre vom Tisch. Okay. Das heißt, dass gerade große Unternehmen, die halt Zugang zum Kapitalmarkt haben, sich natürlich in den nächsten Jahren enorm billig weiter finanzieren können. Und die könnten halt sicherlich so eine Großkredite auch ganz gut wieder umschichten. Aber für den Mittelstand sehe ich nicht. Also wir sind momentan wirklich in einem ganz großen gesellschaftlichen und auch wirtschaftlichen Experiment mit sehr ungewissem Ausgang. Allerdings muss man auch so sagen, die Märkte setzen derzeit oder beziehungsweise mittel- bis langfristig schon darauf, dass es zu einer Normalisierung kommen wird, dass es nach einer gewissen Durchstrecke, ich hatte ja auch schon mal gesagt, also das erste halbe Jahr, da braucht man sich eigentlich fast die Zahlen gar nicht mehr angucken. Aber das ist, wie gesagt, auch für die Börse nicht entscheidend, sondern entscheidend wird für die Börse sein, wie stehen wir im zweiten Halbjahr da? Wird es eine V-förmige, massive Erholungstendenz geben beim Bruttoinlandsprodukt, bei den Unternehmensgewinnen, bei den Umsätzen? Oder wird das so dahin plätschern? Wenn es dahin plätschert, wird es natürlich schwer für die Börse. Wenn es aber so eine ganz starke Rebound gibt, dann denke ich mal, werden wir auch bei den Kursen deutliche Zuwachsraten sehen. Und wenn man sich mal die Märkte so insgesamt anguckt, also es gibt ja fast keine Aktien, die nicht ein Potenzial von 100 oder 150% haben. Ja. Und ja.
Gerade bei diesen ganzen Maßnahmen und Rettungspaketen, da stelle ich mir auch die Frage, was denn eigentlich für unsere Geldpolitik auch da die Folgen davon sind.
Ja.
Da denke ich gerade so ein bisschen an eine erhöhte Inflation, ja, und vielleicht auch sogar die Entwertung unseres Geldes. Was sagst du denn zu den Theorien?
Ja, also das ist tatsächlich ein sehr hohes Risiko, weil wir uns, wie gesagt, auch geldpolitisch in kompletten Niemandsland oder Neuland befinden. Die amerikanische Notenbank, die ja auch weltweit quasi den Ton und den Schritt und die Schrittzahl vorgibt, die hatte ja erst vor wenigen Tagen ein Anleihenkaufprogramm von 500 Milliarden Dollar angekündigt. Zwei Tage später war das schon wieder Makulatur, wenn man schon quasi innerhalb von 2-3 Tagen am Markt bei den Anleihenkäufen das ganze Volumen ausgeschöpft hat und dann eigentlich erklärt hat, jetzt ist es uns egal, wir kaufen so lange, bis alles wieder gut ist. Hm. Das heißt ja letzten Endes, wenn man sagt Anleihenkäufe, geht es ja wirklich darum, Liquidität in den Markt zu bekommen. Also das funktioniert ja so, im Normalfall ein Unternehmen oder eine Gebietskörperschaft oder ein Staat, also in diesem Fall dann der amerikanische Staat, emittieren Anleihen und die US-Notenbank steht dann parat und sagt, okay, ich kaufe jetzt für so und so viel Milliarden halt diese Anleihen. Der Gläubiger, der Schuldner bekommt dann sein Geld, mit dem er dann arbeiten kann. Die Papiere wandern in die Bilanz der Notenbank. Also sie und entweder wird sie quasi zum direkten Staatsfinanzierer, was ich sag mal so vor der Finanzkrise 2007, 2008 waren das Begriffe, da hätte man jeden Notenbanker wahrscheinlich um Block jagen können. Das war No-Go-Areas. Sowas, okay. Ne? Direkte Staatenfinanzierung. In Amerika vielleicht noch ein bisschen lockerer gehandhabt, für deutsche oder für europäische Verhältnisse eben kaum denkbar. Das ist jetzt inzwischen alles über den Haufen geworfen worden, nennt sich heutzutage unkonventionelle geldpolitische Maßnahmen. Also dafür werden dann auch immer wieder neue Begriffe kreiert, um das dann im Markt festzulegen. Aber nochmal zurückzukommen, also entweder kaufe ich Anleihen vom Staat und finanziere damit dessen Haushalt oder ich kaufe Anleihen von Unternehmen und die können mit diesem Geld dann entsprechend andere Schulden bezahlen oder investieren oder konsumieren. Das ist ja die Idee dahinter, ne? Also das, aber wir wissen halt wirklich nicht, was mit der Inflation passiert. Nach der Finanzkrise hat man gemerkt, dass die Inflation relativ statisch blieb, obwohl ja auch Abermilliarden Dollar bzw. Euro in die Märkte gepumpt worden sind. Also diese Gefahren oder diese Risiken einer Hyperinflation sind ja nicht aufgetreten. Wie sieht das jetzt aus? Ne? Wir haben immer noch eine sehr niedrige Inflationsrate gehabt, bevor das hier alles geknallt hat. Wie wird es dann aussehen, wenn jetzt wirklich alle Schleusen geöffnet werden, die Märkte und die Wirtschaft wirklich mit Geld zugeschüttet wird? Das ist halt wirklich die spannende Frage. Vor allen Dingen ist die spannende Frage dann, wenn man erstmal abwarten muss, wohin das Geld tatsächlich fließt. Denn letzten Endes muss man ja so sagen, wenn es investiert wird oder für Entschuldungen etc. genutzt wird, dann glaube ich, werden die Einflüsse auf die Inflation relativ überschaubar bleiben. Wenn es am Ende hauptsächlich verkonsumiert wird, dann sehe ich schon größere Gefahren. Wobei man natürlich immer sehen muss, auch bei der Inflation gibt es ja verschiedene Ebenen. Es gibt die Gesamtinflation, dann gibt es die sogenannte Kerninflation. Die Kerninflation, da werden volatilere Preissegmente herausgerechnet, wie zum Beispiel Energie und Nahrungsmittel. Und gerade bei Energie, was ja früher immer wieder dazu da war, um die Inflationsrate nach oben zu pushen, ist ja heutzutage eine der Säulen, um die Inflationsrate quasi gering zu halten. Wir hatten ja auch diesen Einbruch beim Ölpreis, ne? Und das senkt natürlich auch den Inflationsdruck. Also auch hier muss man einfach sagen, wir wissen es nicht. Ich würde darauf tippen, dass wahrscheinlich insgesamt die Inflationsraten in den nächsten 1-2 Jahren tendenziell zulegen werden, aber vermutlich moderater, als man es vielleicht befürchten könnte. Also von reiner Geldentwertung würde ich jetzt an dieser Stelle erstmal noch nicht sprechen, auch wenn die Risiken sicherlich da sind, aufgrund dieser schieren Größe an Liquidität, die in die Märkte gepumpt wird.
Okay. Jetzt sind wir ja gerade noch mittendrin in der Krise, beziehungsweise vielleicht sogar auch erst am Anfang. Wenn ich da aber in Richtung China gucke, die haben jetzt ja das Schlimmste, so wie man das in den Medien aktuell hört, schon hinter sich gebracht. Ja. Die hatten auch, so wie wir, einen mehrwöchigen Shutdown. Die ersten Geschäfte, die werden jetzt aber wieder geöffnet und so langsam kehrt auch wieder Normalität ein. Wie erholt sich denn dort jetzt die Wirtschaft, die Märkte und die Börsen?
Ja, das ist eigentlich relativ interessant und könnte auch als gute Blaupause dafür dienen, wie es vielleicht auch hierzulande oder in Europa und Amerika vonstatten gehen könnte. Wir kriegen zumindest auf offizieller Seite, kriegen wir ja momentan aus China zu hören, dass die meisten Betriebe wieder angefangen haben zu produzieren, dass die Produktionskapazitäten bei 80-90% wieder liegen. Selbst deutsche Firmen teilen mit, dass sie in China ihre Werke wieder in Betrieb genommen haben. Ich hatte vorhin gesehen, ich glaube Volkswagen oder war glaube ich einer, der das
BMW
gemeldet hat.
BMW habe ich gehört.
Oder BMW, genau. Und wenn man mal auf die Börse an sich guckt, da fällt schon ein bisschen was auf, denn der chinesische Aktienmarkt hat weitaus weniger in der zurückliegenden Krisenphase gelitten, als es beispielsweise Amerika und Europa gemacht hat. Also da gibt's ja den sogenannten CSI 300. Das ist einer der wichtigsten Indizes in China mit Aktien aus Shanghai und Shenzhen. Und der war innerhalb der Krise, war der, glaube ich, von rund 4.200 Punkte auf so im Bereich so 3.700 Punkte gefallen. Also das sieht charttechnisch alles noch relativ moderat aus und könnte auch als ganz normale Zwischenkorrektur zählen, nachdem er im letzten Oktober nur bei 3.000 Punkten gestanden hatte. Also das wäre jetzt im Prinzip in einer normalen charttechnischen Zyklik vollkommen in Ordnung. Zuletzt hat er nochmal einen Absacker gehabt, aber ich denke mal, das lag weniger an China selbst, sondern eben mehr an den Einflüssen dann direkt aus Europa und Amerika. Ich glaube insgesamt, dass China uns in den nächsten Monaten eigentlich immer wieder, ich sag mal so, ein Monat voraus sein wird, sowohl was die vielleicht positiven Konjunkturmeldungen angehen wird, als auch was den Kapitalmarkt angeht. Wobei man natürlich bedenken muss, dass der chinesische Kapitalmarkt immer noch relativ abgeschottet ist und nicht so frei zugänglich, wie es in Europa und in Amerika der Fall ist. Also da muss man die Kurse entsprechend auch immer wieder unter, ich würde mal sagen, Vorbehalt stellen. Aber wir haben natürlich gerade in China und dann beziehungsweise dann über Hongkong haben wir natürlich viele ganz spannende chinesische Firmen, die auch durchaus zu den Krisengewinnern gezählt werden müssen. Also ich nenne jetzt mal eine Tencent. Das ist ja einer der größten Internetanbieter Chinas. Also die haben zum Beispiel...
Ähnlich wie Amazon oder was?
Eher so wie, wie Facebook. Die haben auch ein soziales Netzwerk, die haben dieses WeChat, das ist im Prinzip so ein auch WhatsApp, aber man kann darüber auch bezahlen, wie bei Wirecard. Also dann, die haben eine Online-Spiele-Sparte, die bieten professionelle Dienstleistungen, also zum Beispiel Cloud-Dienste an. Die haben sehr, sehr gute Wachstumszahlen fürs letzte Jahr gerade gemeldet, sind auch furchtbar runtergeprügelt worden ist eigentlich aus meiner Sicht her einer der Favoriten in Asien für die kommende Erholung. Das ist genauso der Fall bei Alibaba. Alibaba wäre jetzt so mehr mit Amazon zu vergleichen, wobei Alibaba noch stärker als Amazon sich nur als Plattform begreift, wo Händler eben drauf ihre Waren anbieten können. Also wahrscheinlich eher dann
digitale so digitale Marktplatz.
Genau, eher so ein Zwischending eBay. Dann wahrscheinlich zwischen Amazon und eBay, würde ich das vielleicht so klassifizieren. Und sowohl Tencent als auch Alibaba haben es ja letztes Jahr erstmals in die Top 10 der größten, der wertvollsten Marken geschafft. Also eine, wo eben eine Facebook, eine Amazon, eine Google, eine Apple zu finden sind, in diese Top-10-Liste. Und deswegen glaube ich auch, dass diese beiden Firmen bei der kommenden Markterholung eben auch eine ganz große Rolle spielen werden. Also China als solches, als Anlageziel, bleibt sicherlich kompliziert, weil natürlich werden wir deutlich geringere Wachstumsdynamiken sehen. Aber das nicht nur dieses Jahr, sondern auch in den Folgejahren, weil wir einfach andere Basiseffekte haben werden. Also von Wachstumsraten von 7% oder 8% haben wir uns ja längst schon verabschiedet. Jetzt geht es halt um 6% und um 5% und vielleicht sogar nur um 4% pro Jahr. Und das müssen die Anleger natürlich auch erstmal so nach und nach einpreisen. Aber insgesamt hat halt China so eine starke wirtschaftliche Dynamik und bremst sich immer so ein bisschen selber mit den politischen Fragen aus, also Stichwort Hongkong und die Proteste, die ja jetzt eigentlich momentan nur wegen der Krise eingestellt sind, aber sicherlich dann später wieder aufflammen werden.
Ja.
Und natürlich ist, ich sag mal so, dieser chinesische Kommunismus mit Einschlägen in die Marktwirtschaft ist ein bisschen kompliziert zu handhaben und zu bewerten, ne? Aber wie gesagt, es gibt halt herausragende Firmen, die halt auch schon so eine Bedeutung haben, dass sie und so eine Vernetzung auch haben ins politische System, dass ich dort eben entsprechende Chancen sehe.
Okay. Ja, auf was können wir uns denn jetzt nun für Deutschland oder für Europa auf nach der Krise einstellen? Sind unsere Airlines danach pleite? Sind die meisten kleinen und mittelständischen Unternehmen insolvent gegangen? Was ist da so ein Szenario?
Ja, also ich denke mal, um mal vielleicht so die einzelnen Branchen nochmal ganz kurz abzuklappern. Alles, was so mit Flugzeuge, Luftfahrt, Raumfahrt, Touristik zu tun hat. Ich glaube, die werden mit großen Blessuren noch halbwegs aus der Krise kommen. Ich sehe momentan eigentlich keine der großen Wettbewerber, die jetzt wirklich pleite gehen. Also eine TUI wird, ich glaube, die wollten Staatshilfe beantragen. Ich weiß nicht, ob sie es schon gemacht haben. Die Lufthansa hat schon erklärt, dass sie jetzt erstmal auf, also ich glaube, 90% ihres Flugplans eingestellt hat, nach der Krise auch verkleinert weitermachen will. Aber da sehe ich eigentlich auch eher die Chancen, dass man aus der Krise nicht nur rauskommt, sondern womöglich dann die Chancen hat, sich in der nötigen Branchenkonsolidierung halt eine aktive Rolle zu spielen, also sprich als Übernehmer, als Käufer und damit halt zu helfen. Ich sehe wirklich keine, also Deutschland hat ja in dem Sinne keine wirklich kleinen Fluggesellschaften mehr, also Air Berlin gibt's ja nicht mehr. Die anderen sind alle mehr oder weniger unter den Flügeln der Lufthansa. Es gibt eine EasyJet, es gibt eine Ryanair, die werden auch irgendwie noch über die Runden kommen. Also da glaube ich auch nicht, dass die pleite gehen. Das sind hauptsächlich so wirklich so die kleinen Regional-Airlines, die sicherlich...
Aber EasyJet und Ryanair sind doch gar keine Deutschen, oder?
Nee, aber sie sind halt sehr stark in Deutschland aktiv. Also,
okay.
Ja. Da habe ich jetzt weniger Befürchtungen. Automobilbranche wird interessant werden. Ich denke mal, die ist derzeit so angeschlagen, dass sich die Regierung vorerst zurückhalten wird mit neuen Anforderungen, Stichwort Emissionen, Stichwort E-Mobility und so weiter, sondern dass es da jetzt erstmal so ein Fenster gibt von Beruhigung, was vielleicht dann auch die Kurse entsprechend positiv beeinflusst und was auch die Zulieferer etwas beruhigt. Wobei ich glaube, in der Zuliefererbranche wird es den einen oder anderen erwischen. Also eine Leoni, die machen ja Bordnetzsysteme, zum Beispiel, die haben jetzt auch Staatshilfe beantragt. Da gibt es schon den einen oder anderen, der wahrscheinlich die ganze Krise nicht überleben wird. Also es wird mehr den Mittelstand treffen als die großen Unternehmen, wie ich das ja vorhin schon gesagt habe, die halt im Zweifel ja wahrscheinlich auch die großen Kredite bekommen werden. Konsum, ich glaube, also jetzt haben wir ja momentan nur Lebensmittelkonsum hauptsächlich, aber wenn erstmal so die ganzen Ausgangssperren oder Kontaktsperren etc. pp. Wieder aufgehoben werden, so wie ich die Deutschen kenne, werden sie dann erstmal in so einen kollektiven Kaufrausch wahrscheinlich verfallen, um alles nachzuholen.
Mhm. Aber auch gerade, weil du sagtest, Lebensmittelläden haben ja offen sowieso Restaurants to go. Vapiano hat es ja jetzt in die Knie ja, schon gezwungen.
Ja, bloß Vapiano ist nicht wegen der Krise in die Insolvenz gegangen, sondern ich sag mal so zeitgleich auch während der Krise, würde ich das mal sagen.
Okay, also es war nicht der ausschlaggebende Grund, sondern nur der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen
gemacht hat. Ja, genau. Also Vapiano hat schon lange Zeit Probleme gehabt, weil sie eben zu schnell expandiert sind, dadurch die Kosten nicht mehr im Griff hatten. Sie haben versucht, sich gesund zu schrumpfen, und in dieser Situation ist jetzt die Corona-Krise gekommen mit den Restaurantschließungen. Das konnten sie dann natürlich dann nicht mehr abfedern, aber letzten Endes hatten eigentlich viele schon damit gerechnet, dass Vapiano schon vor einem Jahr oder so pleite macht.
Okay.
Also das war jetzt nicht so überraschend. Ein bisschen überraschend war jetzt sicherlich, aber die sind jetzt nicht börsennotiert. Also Maredo hat ja jetzt auch Insolvenz angemeldet. Meine Lieblings-Steakhouse-Kette.
Ja.
Und da wird es sicherlich auch noch den einen oder anderen erwischen, ja. Aber da sind wir ja dann halt meistens so in den kleineren Gefilden, also jetzt nicht größere börsennotierte. Im Gegenzug werden natürlich so Lieferdienste wie HelloFresh, glaube ich, werden extrem davon profitieren. Die profitieren jetzt gerade davon sehr stark.
Ich bekomme gefühlt jeden Tag Gutscheine dafür zugeschickt.
Und ich glaube, das wird sicherlich nach der Krise ein bisschen abschmelzen, aber ich glaube, sie werden tendenziell mehr Kunden gewinnen können.
Mhm.
Ja. Ja, und dann hätten wir sicherlich so den ganzen Industriebereich, der wird sicherlich etwas zu knappern haben. Und da wird es dann wirklich davon abhängen, wie schnell sich insgesamt die gesamtwirtschaftliche Situation wieder normalisieren kann. Aber das kann jetzt leider momentan keiner sagen, weil, wie gesagt, ja letzten Endes die Politiker erstmal entscheiden, was die Zeiträume angeht.
Ich denke, dass die Streaming-Szene doch noch mal ganz gut davon wegkommen wird. Disney hat jetzt ja sein Disney Plus gelauncht. Perfekt Zeit dafür. Wenn nicht jetzt, wann dann?
kann man eigentlich schon so sagen, ja. Ich fand es jetzt ein bisschen problematisch, dass ich glaube, sowohl Disney als auch Netflix hatten das ja, glaube ich, angekündigt oder umgesetzt, dass sie die Streaming-Raten, also die Bandbreite reduzieren mussten oder sollten, weil eben so starker Internetverkehr ist. Aber solche Krisenzeiten, wo man sich dann halt sozusagen in den familiären Bereich orientieren muss, die bringen natürlich solchen Anbietern entsprechenden Zulauf. Und ich glaube, dass viele dann am Ende auch dabei bleiben werden.
Ja, das denke ich nämlich auch.
Ja.
Weil wenn man jetzt einen 24 Monate oder ich glaube 12 Monate oder was auch immer Vertrag abschließt und den hat, die Kinder dann vielleicht auch damit angefüttert hat, geht man da, glaube ich, nicht mehr so schnell raus.
Ja, vollkommen richtig. Sehe ich auch so.
Okay, und dann die letzte Frage der Fragen. Ist denn jetzt nun die Zeit für Shopping endlich gekommen?
ich würde sagen, ja. Wobei man jetzt nicht schon in die Vollen gehen sollte, sondern auch das hatten wir schon mal angesprochen, von wegen Systematik oder Strategie. Mhm. Es gibt momentan so viele Werte, die man eigentlich ja fast schon blind kaufen kann. Da sollte man sich halt seine Lieblingswerte raussuchen. Ich sag mal so, die normale Depotgröße für einen Privatanleger würde ich ja immer sagen, so mit Pi mal Daumen 10 Aktien maximal,
okay, um
da den Überblick nicht zu verlieren. Und dann kauft man eine erste Einstiegsposition. Eine erste Einstiegsposition heißt in diesem Fall entweder ein Drittel oder ein Viertel von der ursprünglich eingeplanten Investitionssumme. Also wenn ich, um das mal ganz einfach zu rechnen, ne, wenn ich 3.000 Euro in Lufthansa investieren möchte, dann die erste Tranche halt 1.000 oder von mir aus auch nur 700 Euro. Mhm. Weil wir wissen natürlich nicht, kommt jetzt doch noch mal ein Pullback, gibt's noch mal billigere Kurse, gibt's vielleicht auch Kurse beim DAX noch mal unter 8.000. Aber ich halte es für lohnenswert, schon mal mit einem Fuß in der Tür zu sein. Und wenn sich der Markt dann entsprechend wie gewünscht entwickelt, dann geht's halt nach und nach zukaufen, Zwischenrücksetzer, die es geben wird, dann entsprechend zum Aufstocken nutzen und das halt über einen Zeitraum von einigen Wochen. Und dann hat man, denke ich mal, ein sehr schönes Portfolio dann am Ende zusammen, mit dem man jetzt mit Blick auf die nächsten 12 bis 24 Monate dann, glaube ich, eine sehr gute Rendite erwirtschaften kann.
Okay, dann werde ich zumindest für meinen Teil mal versuchen, das umzusetzen. Ich habe da nämlich auch schon so ein paar Werte in den Blick gefasst.
Ja,
und bedanke mich an der Stelle erstmal wieder bei dir für die Einschätzung heute. Wünsche euch noch eine schöne Woche. Bleibt weiterhin gesund. Wir hören uns nächste Woche.
Bis dann, macht's gut.